Das ist Aldente Entertainment.
Ich war geschockt von dem Stress, der auf mich eingeprasselt ist als Regisseur. Ich war 27. Ich habe mich den ganzen Dreh über überfordert gefühlt. Mit ein paar Ausnahmen.
Das ist Lebenslauf unzensiert. Mit Peter Scheels. Der Podcast mit ziemlich erfolgreichen Menschen. Wie sie wurden, wer sie heute sind.
Diesmal Simon Verhoeven, Teil 2.
Bilder und Videos zur Folge findet ihr in unserem Episodenpost auf Instagram unter Aldente Entertainment.
Und jetzt geht's los.
Das ist der zweite Teil von Lebenslauf unzensiert mit Simon Verhoeven. Im ersten Teil hatte Simon uns erzählt, wie es tatsächlich ist, als Sohn berühmter Eltern aufzuwachsen und warum ein Beinbruch auch schon mal in einer Liebesgeschichte enden kann. Falls ihr das noch nicht kennt, hört es gerne nach. Jetzt aber viel Spaß mit Teil 2.
Und dann bin ich auf die Schauspielschule gegangen nach New York, um wirklich einen Cut zu machen, um auch mal rauszukommen aus dieser, was machst du denn jetzt? Willst du in die Fußstapfen deiner Eltern? Ich habe eben die Musik produziert, das hat nicht geklappt so richtig. Habe versucht, Drehbücher zu schreiben, das hat mit 20 schon gar nicht geklappt. Da hast du ab auf Seite 15 spätestens bist total die Luft ausgegangen. Ich habe ein bisschen Schauspielerei versucht, war aber auch nicht wirklich entschlossen dazu. Hatte große Selbstzweifel, große Unsicherheiten, wie viele junge Menschen ja auch. Aber eben dann auch noch diese Bedrohung, meine Eltern, diese großen Eltern, die mein Vater macht Filme, meine Mutter ist Schauspielerin, ja, so, ja, also, und ich kann es nicht. Also ich hatte auch noch dann das Gefühl, ja, ich kann es eben doch vielleicht nicht und vielleicht sollte ich es gar nicht versuchen. Und so, meine Mutter hat gesagt, komm, geh weg, geh weit weg. Und ich bin nach New York gegangen und das war das Beste, was ich tun konnte und es war großartig. Es war vom ersten Tag an großartig. Es war vom ersten Tag an
das Richtige. Wo hast du gewohnt?
Ich habe in ganz verschiedenen Stellen gewohnt in Manhattan, aber immer in Manhattan. Erst Uptown, ich glaube in der 57. Straße zwischen 2. und 3. Mhm. Da beim Bloomingdale's in der Nähe. Also es war natürlich umwerfend in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre. Es war eigentlich noch sozusagen fast die 80er Jahre und die waren ja legendär in New York. Die waren auch noch gefährlich.
Es war noch gefährlich, oder? Das war das Abgefuckte New York noch, oder?
Abgefuckte New York, aber auch das wilde New York, das lebendig unberechenbare New York, das großartige New York. Und ich bin da hingekommen als junger Mensch und habe einfach schon am ersten, als ich da nur ausgestiegen bin und in diesen Straßenschluchten stand und dann ist ein junges Mädchen an mir vorbeigefahren, werde ich auch nie vergessen, die war wunderschön und ist auf einem motorisierten kleinen Roller gefahren. Also das muss man sich vorstellen, 1990 oder 1991, heute fahren alle mit diesen Elektrorollern rum. Die hatte so einen benzinstinkenden Roller, so ein kleines, auf dem, sowas hatte ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und ist da in Manhattan die Straßenschlucht runtergefahren. Und ich habe mir nur gedacht, okay, ich bin hier richtig. Hier bin ich richtig. Ich will hier sein, wo solche Geschöpfe an mir auf motorisierten Rollern vorbeifahren. Und Tretrollern, also motorisierten Tretrollern, ja. Und also alles war toll. Wenn man damals in den Deli reingegangen ist und die ganzen Schokoladen angeschaut hat, die ganzen Drinks, die hatten. Ich meine, ich war über alles excited. Ja, ich war über die Stadt, über die Architektur excited, über die Leute, über die Diversität der Kulturen, der Einflüsse. Für mich war es eher tatsächlich auch das Funky New York, also das und das Latin New York. Also hier überall die Beats von Latin Music zu hören, von Hip-Hop zu hören, die Jungs mit den Ghetto-Blastern zu hören, die Trommler auf den Straßen, die Breakdancer noch zu sehen, die Straßenmusikanten, verschiedensten Einflüsse, die Jazz, der Jazz-Einfluss dort. Dieses prall gefüllte Leben, jeden Tag, wenn du da einfach nur zur Schule gegangen bist, und ich bin auf die Schauspielschule gegangen, auf die Lee Strasberg, allein der Schulweg war bei mir, habe ich mehr erlebt in diesem halbe Stunde Schulweg als in 3 Monaten in München. Und ich liebe München.
Lee Strasberg praktisch Method Acting. Das ist ja der Erfinder des Method Acting,
ja,
richtig?
Ja, ja. Ja,
und kann man so sagen, ja. Soll heißen, du gehst so komplett auf, dass du praktisch auch neben der Rolle die Rolle spielst,
naja,
oder
es ist
so
eine Art
exerzierst.
Von überkonsequenten Ausleben oder Hineinleben in die Rolle. Und ich würde mal sagen, das machen doch viele Schauspieler auch nicht, diese, auch jene, die sich nicht als Method Actor bezeichnen würden. Versuchen schon tatsächlich, gerade je extremer die Rolle ist, tatsächlich auch das anzunehmen. Und es ist auch notwendig, glaube ich, manchmal, um überhaupt wirklich diese Innenwelt zu erzeugen, weil wirklich, wenn wir von wirklich guten Schauspielern reden. Und ich glaube, es ist als Schauspieler ganz wichtig, diese Spiellaune, dieses Einfache auch zu bewahren, dass man sagt, ich kann das jetzt einfach spielen, ich traue es mir zu, ich mach's einfach. Und ich nehme das an und ich werde dann diese Figur mehr und mehr. Und das, was dich daran hindert, frei zu sein auf der Bühne oder selbstbewusst oder auch deine Kreativität zu entfalten, das musst du ablehnen. Das musst du auch wirklich aussortieren für dich. Du musst, das ist, glaube ich, ein sehr individueller Weg für jeden. Und das muss man aber erstmal kapieren.
Gab es da besondere Erlebnisse oder welche, die wirklich hängen geblieben sind?
Das ist eine schwierige Frage, weil, wie ich gerade gesagt habe, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll. Wie gesagt, jeder Tag in New York für mich war prall gefüllt mit Erlebnissen. Und damit meine ich bereits den Schulweg, wenn du dir morgens einfach vielleicht einen Kaffee holst und dann auf dem Weg zur Schule gehst. Und einfach nur jeder Block, Anfang der 90er Jahre in New York, war voller Figuren, Charaktere, die man einfach geliebt hat, die ich geliebt habe. Also war für mich die Filmhochschule, war die Stadt auch. Ne? Also die zu sehen, was, wie viele Geschichten es geben kann, wie viele Menschen, wie unterschiedlich Menschen sind, wie viel Energie auch in dieser Stadt ist. Ne? Also der Power, den diese Stadt hat. Und ich glaube, Erlebnisse, also wäre für mich jetzt sehr, sehr schwierig, wirklich ein Erlebnis aus New York zu nennen, was alles auf den Punkt bringt.
Hast du irgendwas Extremes erlebt oder hast du irgendwas?
Nein, also ich wurde überfallen natürlich auch mal. Und
aber wirklich?
Ja.
Central Park oder?
Nee, in so einem U-Bahn-Aufgang wurde ich von einem jungen Mann überfallen mit einem Schraubenzieher.
Das war seine Waffe?
Ja. Das ist unangenehm. Also ein Schraubenzieher ist auch nicht besser als ein Messer. Bei einem Schraubenzieher denkt man sich gleich noch mehr, der Typ ist crazy. Also wenn er schon mit dem Schraubenzieher ankommt, dann denkst du dir so, okay, der hat, irgendwie ist es auch, es ist sehr fies. Aber ich hatte damals nicht so viel Angst, also wie im Nachhinein. Ich habe ihm halt ein bisschen Geld gegeben und bin weitergegangen. Es war dann auch relativ problemlos. Also sowas ist schon mal passiert, dass man auch eingekreist wurde. Ich bin mit meiner Freundin, mit meiner Großen, ich habe relativ schnell mich sehr, sehr verliebt in New York in eine kubanische Schauspielerin, die auch auf der Schauspielschule war, kubanisch-amerikanische Schauspielerin, Darlene Tejero. Und das hat dann die nächsten 10 Jahre auch gerockt, die Frau. Also die hat mich ziemlich, ziemlich um den Verstand gebracht, in der guten wie auch in der schlechten Art. Also es war, die hatten Eifersuchtsdramen pur. Und wir haben sie von der Schauspielerin, das heißt, sie hat in all meinen Filmen mitgespielt, meinen Studentenfilmen. Und es war eine super intensive Beziehung. Und das hat natürlich auch viel meiner New York-Zeit geprägt. Ich war sehr viel auch in dieser Latino-Welt. Die war eine tolle Tänzerin. Ich war kein guter Tänzer. Ich musste aber immer mit ihr tanzen. Salsa. Also das waren schon nervenaufreibende Zeiten. Wenn du da mit so einer 20-jährigen, ich sag mal, äußerst heißen Kubanerin als Deutscher in einem Latino-Restaurant tanzt und alle Latino-Männer schauen dich an und denken sich, was will die denn mit dem?
Du hast gekämpft.
Ja, ich habe gekämpft und versucht irgendwie mitzuhalten, aber nein, aber der gute Wille war da. Aber ich habe dann irgendwann auch mal zu ihr gesagt, ja, dann tanz doch wirklich mit dem anderen. Ich kann es nicht so gut wie die. Aber sie fand das, glaube ich, ganz süß, dass ich es versucht habe, ja, mit ihr zu tanzen. Wir hatten natürlich, also sagen wir mal so, es gab damals auch noch so schöne Kinos. Ich kann mich erinnern, ich habe Reservoir Dogs, den ersten Tarantino-Film, gesehen in einem Hinterhofkino, im Times Square, einem Arthouse-Kino mit 5 Leuten, von denen sind 3 andere rausgegangen, weil der war so brutal. Und man hat den Namen Tarantino noch nie gehört gehabt. Und ich bin da reingegangen. Als Filmstudent gehst du natürlich in jeden Film bin ich reingegangen. Ich habe mir alles angeschaut, meine Studenten, Freunde auch. Das war eine wahnsinnig aufregende Zeit.
Wie lange warst du da?
Fast 10 Jahre. Also ich bin fast die ganzen 90er Jahre dort. Ich habe das wirklich bis aufs Letzte versucht zu strecken. Ich habe auch gejobbt dann immer in München.
Das wäre meine Frage gewesen. Von was hast du denn gelebt?
Naja, meine Eltern haben mich unterstützt, sonst hätte ich keine Chance gehabt. Aber ich habe auch in der Gastronomie gearbeitet. in New York, in, teilweise in ja, Bars, Nachtclubs. Ich habe mal im Musik, im Musikbusiness ein bisschen gearbeitet, habe so ein Musik Conference mit organisiert, wäre zu viel gesagt, ich war einfach einer von den Runnern, die dort Sachen geschleppt haben, oder ich wollte auch ins Musikbusiness ein bisschen, ich habe dort auch Musik gemacht, ich hatte eine eigene Band mit einem Schwarzen aus Brooklyn, Andrew hieß der, war auch viel in Brooklyn mit ihm, also es war alles wahnsinnig aufregend, ja, das waren crazy Sachen, das war halt ein Hip-Hop-Junge, der jetzt mit diesem weißen Vorstadtsöhnchen aus München ganz unkompliziert Musik zusammen gemacht hat, weil wir haben zusammen Musik geliebt, die gleiche Musik geliebt, haben so Funk-House-Music gemacht zusammen. Er hatte ein kleines Studio. Also das war wirklich halt, wie gesagt, deswegen ist manchmal so die Wokeness, die heute versucht, alle Brücken zu bauen. Ich sag mal, Anfang der 90er Jahre in New York hat man nicht das Gefühl gehabt, dass so viel zwischen Schwarz und Weiß war. Jedenfalls ich als junger Mensch hatte nicht das Gefühl. Ich würde wahnsinnig offen empfangen. Und ich selbst war wahnsinnig offen. Und ich hätte nie darüber nachgedacht, ob ein Freund von mir, den ich jetzt kennenlerne, schwarz oder weiß ist. Oder was weiß ich. Also das war auch schön. Es war ein wahnsinniger Melting Pot. Und man wurde zusammengeschmissen und war Teil dieser Stadt. Und das trage ich immer in mir. Ich trage New York in mir. Das ist das. Die Jugend ist vorbei. Meine Studentenzeit ist vorbei. Ich habe auch damals gejobbt in München und im Filmgeschäft in Deutschland, nur um mir das leisten zu können, das Leben. Kleine Rollen gespielt, auch damals als Schauspieler angefangen. War auch ganz schlecht, ich war nicht gut. Aber ich habe immerhin Geld verdienen können damit, um in New York zu bleiben. Um dort, und ich wollte schon dort bleiben. Und das hat mich sehr, dieses Gefühl, dieses Lebensgefühl New York, dieses hitzige, alles ist möglich Gefühl, dieses fiebrige, jeden Tag mit einer Art von Energie und Begeisterung für das Leben aufstehen, das ist New York für mich. Und das habe ich versucht, in mir zu behalten. Und dann war es 99 irgendwann mal so, dass alle, die ich kannte, irgendwie weg waren. Also es war, New York ist ja auch so eine Stadt, du kommst 3 Monate später wieder, wenn du von mir hast, du warst 3 Monate in Deutschland, kommst zurück nach New York, du willst in den Club gehen, in den du immer gegangen bist, den gibt's nicht mehr. Du willst in den Coffeeshop gehen, den du geliebt hast, den gibt's nicht mehr. Die Leute, die deine besten Freunde waren, die gibt's nicht mehr. Vielleicht. Also es kann dir passieren. Ja, also ich hatte schon auch Leute, die ich 10 Jahre als Freunde hatte, aber es ist schon eine Stadt, in der auch eine wahnsinnige Bewegung ist. Ne? Und die dann auch viele, gerade die Leute, die im Filmgeschäft sein wollen, sind auch alle nach L.A. gegangen. Und mit L.A. bin ich nicht so warm geworden. Ich bin zwar auch nach L.A. gekommen dort, aber es hat mich als wirklich New York-Fan erstmal geschockt. Ich habe mir immer gedacht, wo ist denn die Stadt? Wann fängt die Stadt an, habe ich mir gedacht. Und dann wurde mir gesagt, na, das ist die Stadt, die sieht so aus. Ich dachte mir, echt? So flach? Alles so weit auseinander? Man muss ständig fahren im Auto? New York ist U-Bahn, New York ist Gehen, Walking, Taxi vielleicht mal, Cab, Yellow Cab, mal irgendwie ein paar Blocks fahren. Aber L.A. ist ja das absolute Gegenteil von New York. Und es hat mich total schockiert und ich hatte null Bock drauf. Und ich habe mir gedacht, wenn das das Filmgeschäft ist, dass man hier jetzt New York in L.A. sein muss, dann finde ich das ja gar nicht so geil. aber natürlich.
Aber was kam dann? Was ist passiert, dass du dann gesagt hast, so, das war's jetzt?
Big Apple ist ganz einfach. Also ich hatte auch da wieder Beziehungsprobleme waren Teil des Abschieds. Die Beziehung ist, sie ist nach L.A. gegangen. Ich wollte nicht unbedingt nach L.A. gehen. Unsere Beziehung hat sich auch ein bisschen kaputt gegangen. Was ja Ende 20 oder was nicht. Ich war da erstmal 27, war 26, 27. Das war die eine Sache. Und die andere, ich war auch fertig mit dem Studium, Filmstudium. Ich hatte Schauspiel studiert. Ich hatte ein bisschen Musik studiert, Jazz auch. Filmmusik auch ein bisschen studiert und dann ein Filmstudium voll durchgezogen. So ein richtiges Filmstudium an der NYU. Also sehr gute Schule, tolle Zeit. Bin erstmal nicht aufgenommen worden, dann bin ich aufgenommen worden endlich. Da war ich dann schon 22 oder mit 26, glaube ich, war ich fertig. Und was wirklich den Ausschlag gegeben hat, dass ich nach Deutschland zurückgekommen bin, war, dass ich mein erstes Drehbuch geschrieben habe. Und endlich habe ich es mal geschafft, ein Drehbuch fertig zu schreiben. Also man muss ja viele Drehbücher schreiben im Filmstudium, aber die sind dann immer nur 10 Seiten lang oder 5 Seiten oder 15. Aber dass du wirklich ein Feature schreibst, also 90 Minuten oder 100 Minuten, das schaffst du auch nicht so schnell. Und ich habe es dann irgendwann geschafft. Und ich habe mit dem Treatment allein schon Drehbuchförderung bekommen in Deutschland, weil ich habe ein deutsches Drehbuch geschrieben. Das war das, was mir plötzlich mit 26, wie alt war ich da? 26. Habe ich geschrieben über das, was ich erlebt habe mit 18. Und da war ich noch in Deutschland. Es ging auch um Liebeskummer, es ging um Aufwachsen. Und es war ganz komisch. Bei mir ist es einfach, das Schreiben hat mich dann wieder zurückgeführt nach Deutschland eigentlich, weil ich habe in meiner Sprache geschrieben wieder. Ich habe gemerkt, ich bin zwar ganz gut in Englisch, im Schreiben, in den Dialogen auch, aber ich bin noch besser in Deutsch. Und dieses Buch, es hieß 100 Pro, es war mein erster Film, kennt kein Mensch, totaler Flop.
Ich habe ihn gesehen. Ken Duken.
Einer der wenigen, danke dir. Ja, Ken Duken und ein interessanter Film, würde ich im Nachhinein sagen.
Und dein Bruder war auch dabei, oder?
Mein Bruder war dabei, ein grandios missglückter Film, mit Stellen, mit Szenen, wo ich jetzt sagen würde, als ein Regisseur, der doch einiges jetzt erlebt hat und gemacht hat, mit Stellen, die brillant waren, die grandios waren und mit Stellen, die total missglückt sind. Und die eine, aber auch mit Stellen, die so mutig waren, ein Mut, den ich heute nicht mehr hätte. In dieser Art, in dieser unbefangenen Art, wo ich gar nicht darüber nachgedacht habe, mache ich eigentlich eine Komödie? Mache ich einen Coming-of-Age-Film? Mache ich ein Drama? Ich mache einfach einen Film. Ich mache das Leben, so wie ich es erzählen will. Ich habe, und das ist ein Vorteil und ein Nachteil, weil du weißt dann nicht genau, wie du die Tonalität halten kannst in einem Film. Das ist die große Schwierigkeit für einen Regisseur, ist diese eine Stimmigkeit zu schaffen in einem Film. Dass ein Film wirklich wie aus einem Guss erscheint, ist, finde ich.
Du hast selber so ein Playboy mit so einem Hawaii-Hemd gespielt, glaube ich.
Ich habe selber, und es war eine gute Szene. Es war eine der Szenen, die ich heute sagen würde. Ich habe einen Playboy, es ging darum, dass zwei Jungs nicht in einen Nachtclub reinkommen und die ganze Nacht auf dem Parkplatz verbringen. Und es war eigentlich eine Gesellschaftssatire. Und ich würde es wirklich auch heute aus heutiger Sicht sagen, das wäre eine gute Idee gewesen, weil es ist ein High Concept. Also man, zwei Jungs, die ein Ziel haben, in den Club reinzukommen und sie kommen nicht rein und sie verbringen die Nacht auf dem Parkplatz als Loser, aber lernen sich auf diesem Parkplatz auch mehr kennen und sehen eigentlich mehr von der Gesellschaft im Kreise der Gescheiterten, die nicht reinkommen. Oder auch die dann, ich habe die natürlich dann einige Erlebnisse auf diesem Parkplatz beschert. Ich konnte das noch nicht als Idee so ganz umsetzen, aber die Idee war eigentlich ein Gesellschaftsfilm und eine Gesellschaftsbeobachtung, die eben nicht ein oberflächlicher Film war, sondern ein Film über Oberflächlichkeit. Und es ist ein großer Unterschied. Sozusagen dieses Ziel, da reinzukommen, hat sich im Laufe des Films total relativiert. Es ging plötzlich um ganz andere Themen am Ende der Nacht. Und das ist eigentlich ein typischer Coming-of-Age-Film. Ich wusste das aber damals nicht genau, was ich mache. Aber ich habe sehr schnell, das Drehbuch war gut. Es war gut geschrieben und es wollten sehr viele Leute haben. Das Drehbuch hat dann in Deutschland die Runde gemacht. Columbia TriStar wollte es kaufen. Die hatten gerade Anatomie rausgebracht mit Franka Potente, glaube ich. Also die wollten es kaufen. Die haben mir eine Unsumme geboten. Die haben mir eine riesige Summe geboten für dieses Drehbuch. Und ich habe damals in meiner Naivität gesagt, nee, ich mache das selber als Regisseur. Und die haben gesagt, wir arbeiten nicht mit Debütregisseuren. Wir kaufen ihr das Drehbuch ab. 200.000 Mark haben sie mir geboten. Es war damals, ich weiß gar nicht, wie viel Geld das war. Es ist unglaublich viel Geld. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie viel Geld 200.000 Mark 1999 war. Sehr viel Geld. Und ich habe Nein gesagt. Und ich habe gesagt, ich mache das selber als Regisseur. Und ich habe mich super cool gefühlt dabei. Und ich bin total gescheitert mit dem Film. Also gescheitert in dem Sinne, aber ich musste auch scheitern. Das war das Wichtige. Aber es war für mich eine harte Zeit, weil der Film ist nicht so rund geworden, wie ich es wollte. Ich habe mich überfordert gefühlt während des Drehs. Ich habe mir jeden Tag nur gedacht, boah, kann mir meine Mama nicht eine Entschuldigung schreiben? Ich stehe das nicht durch. Ich war geschockt von dem Stress, der auf mich eingeprasselt ist als Regisseur. Ich war 27. Ich bin der Situation nicht gewachsen gewesen. Ich hatte nur Kurzfilme gemacht davor. Und so war dieser Dreh für mich. Ich habe mich den ganzen Dreh über überfordert gefühlt. Mit ein paar Ausnahmen. Und das waren auch die Szenen, die dann wirklich gut wurden. Wo ich wusste, ich weiß genau, was ich jetzt mache. Ich weiß genau, was ich hier mache. Aber oftmals bin ich hinter der Welle gewesen und bin dem Film irgendwie hinterhergelaufen und habe einfach noch nicht den Überblick gehabt, um Filme zu machen, um so einen Film zu machen.
Grandiose Erfahrung trotz allem.
So muss man es sagen. Und ich bin im Nachhinein total glücklich, dass ich eben nicht gesagt habe, ich verkaufe dieses Drehbuch, sondern dass ich mit diesem Drehbuch gescheitert bin und einen Film gemacht habe, der unausgegoren ist, der auch zwischen allen Stühlen war damals. Es war eben kein Arthouse-Film, aber er hatte Arthouse-Elemente. Und es war auch keine plumpe Teenie-Komödie, aber er hatte Teenie-Komödien-Elemente. So war mein Leben damals. Ich habe mein Leben als sehr lustig empfunden, aber auch als sehr kunstvoll, poetisch so. Also ich habe das zusammengemixt und es ging aber nicht auf, so ganz. Das muss man können. Es gibt es schon. Aber ich habe es nicht stimmig auf die Reihe gekriegt. Und ich habe danach 7 Jahre lang keinen Film mehr gemacht. Und das ist für einen jungen Regisseur schon eine ganz schöne Strafe. Ich habe immer
wieder, wie hast du diese Strecke überwunden? Also was passiert
war in der keine Zeit? Einfache Zeit für mich, weil ich ja immer wieder gescheitert bin. Ich habe immer wieder an Drehbüchern gearbeitet, habe ein neues Drehbuch geschrieben. Ein Drehbuch, das hieß Der Märchenprinz. Das war auch ein gutes Buch. Komödien, eine romantische Komödie. Das wollte Bully Herbig haben. Der hat es gelesen, hat gesagt, das ist ein tolles Buch. Ich würde es gern machen. Als Produzent. Ich mache das mit dir. Also ich kam da hin, ich hatte ein Treffen mit Bully Herbig und es war damals so ungefähr eine Gottheit. Der hatte gerade Schuh des Manitou gemacht. Also es war für mich, es war das absolute Gegenteil von mir. Ich war der Typ, der einen Film gemacht hat, den keiner gesehen hat, der keine Preise gewonnen hat und nicht mal gute Kritiken hatte. Also vielleicht so 1-2 obskure gute Kritiken. Aber der auch als mehr oder weniger, ja, nicht so richtig gelungen galt. Und keiner wusste, was hat denn der Typ da für einen Film gemacht, so, ja. Und ist der Sohn von Senta Berger, naja, okay. Und Michael Verhoeven, naja.
Da war es wieder.
Söhnchen, hat einen Film gemacht, ist halt gescheitert. So ein bisschen. Und so ein bisschen habe ich mich auch gefühlt. Das war das Schlimme. Also Und habe dann aber natürlich einen unglaublichen Ehrgeiz. Ich war immer schon wahnsinnig ehrgeizig. Es kommt auch aus dem Fußball noch dazu. Ich habe mir gedacht, ich stehe schon wieder auf. Und ich habe wahnsinnig an meinen Drehbüchern gearbeitet. Und eines dieser Drehbücher hieß eben Der Märchenprinz. Damit war ich bei Bully Herbig, hatte einen Termin bei ihm bekommen, weil er dieses Buch gelesen hat. Ich weiß gar nicht mehr genau wie. Ich glaube, eine gemeinsame Bekannte hat es ihm gegeben. Und er hat wirklich in diesem Treffen zu mir gesagt, ich produziere diesen Film für dich. Und du machst ihn dann als Regisseur. Aber als Fernsehfilm. Und das wollte ich nicht. Und das war größenwahnsinnig von mir. Und ich habe mich darum, 5 Jahre lang habe ich mich grün und blau geärgert, dass ich diese Antwort gegeben habe. Ich habe schon wieder so eine scheiß Antwort gegeben. Also ich habe erst mein erstes Buch nicht verkauft, mein Drehbuch, obwohl es alle wollten. Und dann die zweite Chance mit Bully Herbig, ich würde mal sagen 2002 oder so war das, 2003, hat er zu mir gesagt, ich kann das als Eventfilm bei ProSieben machen. Das ist ein Riesending, Simon, komm, lass uns das machen. Und ich habe wirklich gesagt, nein, lass uns einen Kinofilm machen. Und er hat gesagt, ja, aber einen Kinofilm kann ich nicht so schnell produzieren. Also er war total cool zu mir und fair. Und er hat aber einfach nur gesagt, aber als Kinofilm kriege ich das jetzt so schnell. Ich habe meine eigenen Projekte, das kriege ich jetzt nicht. Ich kann dir anbieten, dass wir ein Event, einen großen Film draus machen. Er hat mir eine Wahnsinnschance gegeben. Und ich habe Nein gesagt. Aber auch hier, und das ist das Interessante daran im Nachhinein, wenn ich es gemacht hätte, wenn ich zu Bully gesagt hätte, danke, lass uns das machen, wer weiß, was passiert wäre. Ich hätte vielleicht einen guten Erfolg gehabt im Fernsehen. Ich wäre vielleicht auf das nächste Fernsehprojekt gesetzt worden und ich wäre vielleicht ein Fernsehregisseur geworden, der eine gute Karriere relativ schnell dadurch bekommen hätte. Ich hätte nie Männerherzen geschrieben, möglicherweise. Männerherzen ist entstanden auch aus diesem Trotz, kein Projekt auf die Reihe zu kriegen und wieder ein neues Drehbuch anfangen zu müssen. Und da hatte ich dann Glück. Bei dem Projekt hatte ich einfach Glück. Also ich meine bloß, man ärgert sich manchmal über Chancen, die man selbst vergeben hat oder die einem nicht gegeben wurden, aus welchem Grund auch immer. Und man denkt dann im Nachhinein, ja, aber dann wäre mein Weg ja ganz anders gelaufen. Ich weiß gar nicht, was passiert wäre. Vielleicht hätte ich auch meine Frau nie kennengelernt. Also weißt du, das hat ja so viele Implikationen.
Das hat ja immer Konsequenzen.
Ja, Konsequenzen, dass ich sehr froh bin eigentlich, vielleicht wäre ich vom Auto überfahren worden am ersten Drehtag. Also ich übertreibe jetzt. Aber es ist aus heutiger Sicht sehr richtig gewesen, dass ich so gescheitert bin mit vielen.
Das hat ja auch was mit dir gemacht. Das hat ja auch dich geändert.
Es hat mich geändert. Es hat mich, glaube ich, widerstandsfähiger gemacht. Es hat mich auch in meinem Handwerk besser gemacht, weil ich habe sehr viel an meinen Drehbüchern gearbeitet, wie ein Verrückter. In dieser Zeit, wo ich keine Filme machen konnte, hatte ich ja die einzige Möglichkeit für mich waren, Drehbücher zu schreiben, weil das konnte mir niemand nehmen. Niemand kann dir sagen, du kannst das Drehbuch nicht schreiben, weil wir geben dir das Geld nicht. Das kannst du zu Hause machen. Du kannst nachts arbeiten, selbst wenn du einen Job hast. Und ich habe gejobbt und hier und da mal Schauspieljobs gehabt, die mehr schlecht als recht über die Bühne ging, aus meiner Sicht. Aber ich habe immer wieder an meinen Büchern gearbeitet und dann habe ich Männerherzen geschrieben und beziehungsweise daran gearbeitet und ein Treatment gehabt. Und das habe ich unter anderem einem jungen Produzenten geschickt, Quirin Berg. Und das hat alles verändert für mich dann beruflich, weil der hat genau auf dieses Projekt reagiert. Der hat gesagt, das ist genau das Projekt, auf das, das mein Herz jetzt trifft. Weil er hatte die Themen auch. Er war auch ein junger Mann und hatte Themen und kannte diese Themen aus seinem Freundeskreis. Und ich habe wirklich einen Nerv getroffen bei ihm und bei Max Wiedemann, Wiedemann und Berg. Und die beiden haben dieses Projekt auf, unter ihre Fittiche genommen und versucht, nach vorne zu kriegen mit mir. Und haben dann plötzlich, kurz bevor wir angefangen haben zu drehen, einen Oscar gewonnen für das Leben der anderen. Also du kannst dir vorstellen, das hat natürlich auch wieder was für uns verändert als Möglichkeiten. Plötzlich konnten wir, hat man uns ernst genommen. Hat man die ernst genommen als junge Produzenten, die waren blutjung. Blutjung kam gerade von der Filmhochschule. Und plötzlich konnten wir diesen Film machen. Und der Film war dann ein Hit, Männerherzen. Ein richtiger Hit, über 2 Millionen Zuschauer. Und auch ein Hit bei der Kritik. Also ich habe gute Kritiken bekommen, was ich gar nicht gewohnt war. Ich hatte eigentlich nur schreckliche Kritiken erlebt bisher für meinen ersten Film. Den hat niemand verstanden, außer sehr, sehr wenigen Kritiken, die das so verstanden haben, wie ich ihn gemeint habe. Das hat mir wahnsinnig gut getan. Und das hat alles verändert. Also plötzlich hätte ich ein Telefonbuch verkaufen können als Drehbuch. Also weißt du, was davor wurden wirklich gute Sachen von mir auch abgelehnt. Immer, also ich habe auch viele Stoffe abgelehnt bekommen, die echt Hand und Fuß hatten. Und nach diesem Erfolg mit Männerherzen war es genau die andere Richtung, dass sie plötzlich alle gefragt haben, was hast du denn? Was hast du noch für eine Geschichte? Ah, das ist ja gut, das ist ja gut. Und ich habe gesagt, nee, das ist noch nicht so gut. Warte mal kurz. Also dann ist es genau andersrum plötzlich, die Psychologie.
War das der Moment, wo du nicht mehr der Sohn warst?
Ja. Ja, das war der Moment. Das war das Projekt, was für mich persönlich auch das Gefühl verändert hat. Weil ich davor oftmals noch, und da war ich schon über 30, und ich war als Schauspieler einigermaßen erfolgreich. Ich konnte davon leben. Aber ich war bei meinen Eltern oft gesessen, niedergeschlagen. Und habe zu meinen Eltern gesagt, ja, das wird nichts mehr vielleicht. Ja, oder die dürfen alle Filme machen. Man liest ja dann auch immer, der macht einen Film, dieser Film. Das tut dann weh. Wie viele Filme gemacht werden? Deiner wurde nicht gefördert, deiner wird nicht gemacht.
Und wie viel Scheiß auch produziert wird.
Ja, denkst du dir dann auch, wie viel Scheiße produziert wird und meine werden nicht, meine guten Sachen werden nicht gemacht, ist doch besser. Und meine Eltern haben mich immer wieder ermutigt. Also mein Vater, meine Mutter haben halt gesagt, haben schon an mich geglaubt. Also die haben zu mir gesagt, deine Zeit kommt. Deine Zeit kommt, hat meine Mutter zu mir wortwörtlich gesagt, wo ich im Nachhinein auch denke, wow, mutig, das zu sagen. So. Sie fanden schon, dass das gut ist, was ich da versuche, aber sie haben halt auch gewusst, sie können das nicht mir irgendwie schenken zum Geburtstag. So läuft das halt nicht. Wenn du für so einen Film kostet viel Geld. Meine Eltern waren damals verschuldet, muss man auch sagen, wegen einem anderen Projekt. Aber sie hätten auch so, selbst in ihren besten Tagen, hätten sie mir niemals einen Film finanzieren können. Also das macht man auch nicht. Ne?
Wenn es so gewesen wäre, hätte es sich auch nicht gut angefühlt wahrscheinlich.
Der hätte sich nicht gut angefühlt, auch noch dazu, definitiv. Aber für einen Film in Deutschland brauchst du Schauspieler, die sagen nicht deshalb zu, weil deine Eltern den Film gut finden, sondern weil sie das Drehbuch gut finden. Du brauchst Filmförderung, da musst du viel Glück haben und musst auf jeden Fall ein sauberes Drehbuch abliefern, um überhaupt in diese Gremien zu kommen. Du brauchst eine Produktion, die an dich glaubt. Du brauchst einen Filmverleih, der an dich glaubt. Also du musst dich ganz oft beweisen, dieses Projekt vorstellen können, verteidigen können, argumentieren können. Das musst du. Wenn du das nicht kannst, hast du keine Chance. Und mir hat dieses Projekt, also mit Männerherzen, hat eben mir dann dieser Durchbruch mir so gut getan, auch endlich mal zu meinen Eltern zu kommen und nicht zu jammern und zu sagen, wie schlecht ist die Welt, meine Filme werden nicht gemacht, sondern ich war wie gelöst, ich war wie befreit und es hat seitdem angehalten, diese Befreiung, weil ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt richtig, ich bin auf dem Weg, auf den ich immer wollte, zumindest darf ich diesen Weg gehen, nicht alles wird klappen und es heißt nicht, dass mir nicht auch wieder Hindernisse in den Weg geworfen werden, natürlich, aber ich bin zumindest mal losgegangen, diesen Weg.
Wie kamst du auf die Hartmanns? Also was war da die Initialzündung?
Das kann ich ganz genau sagen. Also ich habe mit einer Dramaturgin damals eine Serie, über eine Serienidee nachgedacht. Eine Familienserie. Und das war eine sehr, sehr gute Idee letztlich mit Figuren, die auch schon ganz gut waren, die Figuren, aber es hat immer was gefehlt. Also es war so ein bisschen, wenn mich jemand gefragt hat, ja, worum geht's denn in der Serie, dann habe ich immer schon angefangen zu stottern. Also, und das ist immer schlecht. Also wenn du als Filmemacher nicht genau in zwei Sätzen eigentlich sagen kannst, um was es geht, dann heißt das was Schlechtes. Und irgendwann habe ich aus Spaß, es ging, ich glaube, 2015, da war die Flüchtlingsthematik oder die Geflüchteten-Thematik noch gar nicht so groß, aber hat sich ein bisschen quasi angekündigt. Also es gab schon, aber es war noch vor der Merkelschen Grenzöffnung, weit davor.
Wir schaffen das.
Noch weit davor, weit davor. Und dann habe ich eben, haben wir über diese Familienserie wieder gesprochen und dann habe ich gesagt, naja, weißt du, man bräuchte halt irgendwas, was Drastisches, irgendwie so ein Ding wie, ja, wie wenn die einen Flüchtling aufnehmen würden. Und ich bin nach dem Satz sofort erstarrt, selbst, so ein bisschen, weil ich sofort gemerkt habe, das ist groß. Das ist es. Das ist es einfach. Das bringt alles auf den Punkt, weil dadurch werden all diese Figuren zu den Figuren. Dadurch werden sie auch erst das, was sie eigentlich, was wir jetzt schon so skizzieren, können sie dadurch richtig werden. Und ich habe gesagt, sorry, aber das ist keine Serie, das ist ein Kinofilm. Und ich habe sofort angefangen zu schreiben. Sofort. An diesem Nachmittag. Und das war auch eins meiner schnellsten Skripts. Ich habe auch sofort dem Produzenten angerufen und habe gesagt, ich weiß, was wir jetzt machen. Was ich jetzt mache. Eine gutbürgerliche Familie, die nehmen einen Flüchtling auf. Und er hat auch sofort gesagt, ja, das machen wir. Das ist gut. Das ist interessant. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und 3 Monate später hatten wir ein ziemlich, ziemlich stimmiges Drehbuch schon. Es ging wirklich schnell. Für mich ist 3 Monate Drehbuch schreiben ist sehr schnell für mich. Und dann erst, während, ich glaube, ich kann nicht mehr genau die Zeitachse sagen, aber als wir dann in Pre-Production gegangen sind, als wir angefangen haben, den Film, ich glaube schon während des Schreibens sogar, hat sich dieses Thema plötzlich, ist es immer mehr eskaliert. Also ist dieses Thema, und ich habe gemerkt, wow, ich muss mit diesem Drehbuch, die Leute haben aber auch zu mir gesagt damals schon, wow, bist du früh dran. Das ist ja krass, wie hast du denn die Idee gehabt? Und die Idee war wirklich aber, bevor diese Welle kam. Und das war, man kann sagen, Glück, was das Projekt angeht. Man kann auch sagen, es wurde schon fast zu heiß. Also es war nicht nur angenehm für mich, diesen Film zu machen. Ich habe mir auch gedacht, wow, ich hätte es eigentlich lieber gar nicht so aufgeheizt gehabt, die Thematik. Weil plötzlich hat das Thema auch seine Unschuld verloren. Und du hast dieses Drehbuch geschrieben und ich habe sehr unschuldig Unterhaltung damit gemacht mit dem Thema. Und plötzlich wurde das Thema aber so brisant, dass auch jeder eine Meinung dazu hatte. Und ich habe gemerkt, okay, also wenn ich den Film jetzt durchziehe, muss ich mich auch warm anziehen. Also es wird was Brisantes, auch wenn ich es gar nicht so gemeint hatte. Plötzlich haben sich auch mir Fragen gestellt, die ich vorher gar nicht so auf dem Zettel gehabt habe. Und das war zum einen ein Fluch, zum einen ein Segen und zum anderen vielleicht auch ein kleiner Fluch, weil es sehr anstrengend war, dann auch diesen Film in diesem Tempo auch zu machen. Du hast gemerkt, wow, jetzt musst du auch schnell sein, weil wenn du denn jetzt, die Events laufen dir, die Geschichte läuft dir davon. Und andere Filme, ich habe dann auch gehört, gelesen, andere haben auch angefangen, Filmideen zu entwickeln, plötzlich. Aber wir waren schon so weit vorne, wir waren wirklich schon so, wir haben es sehr schnell finanziert bekommen auch. Und das ist halt auch das Glück, das Gute, wenn du dann einen Filmerfolg gehabt hast, dass du schnell auch einen Film finanziert bekommen kannst. Und eben, stell dir vor, du machst so einen Film, du schreibst so einen Film wie die Hartmanns und jetzt kriegst du den 2-3 Jahre nicht nach oben. Und dann finanzieren sie dir und jeder sagt zu dir,
over. Ja,
vor 3 Jahren hättest du mal machen können.
Gibt's auch.
Ja, gibt's absolut. Gibt's, passiert die ganze Zeit.
Wie waren das, du wirst dich wahrscheinlich gut und lebhaft daran zurückerinnern können, diese Phase, die du gerade beschrieben hast, die sehr dynamisch war, wo das Tempo eine Rolle gespielt hat, wo du wahrscheinlich da gestanden bist und in dich herum war so ein Zeitraffer wahrscheinlich ab und zu.
Ja. Und es wurde auch gestritten.
Wie ging's dir da? Also das
Adrenalin.
Das ist schon auch sehr beanspruchend, sehr stressig, Adrenalin, oder?
Sehr stressig. Also wer weiß, vielleicht stammt mein Stand, also meine Herzkondition, auch aus gewissen Adrenalinphasen, die mit dem Filmemachen zu tun haben auch. Also wo der Stress, wo du natürlich auch dann stressbelastende, Also ich habe mal die Nesselsucht bekommen zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Das ist so ein Ausschlag. Das ist auch eine typische Stresserkrankung. Die gibt's dann eben. Aber das kann ich kann's auch nicht anders. Ich glaube, es gibt andere Filmemacherinnen und Filmemacher, die schaffen das vielleicht mit Gelassenheit an den Tag zu legen. Aber bei mir geht's so sehr um alles dann, weil ich habe ja auch so viel dann investiert in dieses Buch und schreibe auch mit so viel Herz, dass dann, wenn das Projekt gefährdet wird oder ich merke, ich verliere die Kontrolle ein bisschen, ich kann die Thematik gar nicht so fassen mehr, wie sie gerade mir entgleitet, weil so viel passiert. Die Grenze wurde geöffnet, es wurden plötzlich aber auch extreme Kritik an Merkel laut, es hat das Land polarisiert. Und ich hatte auch noch gar keine abschließende Haltung zu dem Ganzen. Ja, ich habe dann auch gemerkt, ich war kein naiver Willkommens Euphoriker. Das möchte ich auch ganz klar sagen. Und so war der Film auch nicht. Der Film hatte zum Beispiel auch einen Islamisten im Flüchtlingsheim. Also da möchte ich mal sagen, das war vielleicht die mutigste Figur in diesem ganzen Film. Weil über Nazis kann jeder Witze machen. Das traut sich jeder in Deutschland, ja, in der Kulturszene. Aber über Islamisten Witze zu machen, das traut sich keiner. Fast keiner. Das muss man einfach mal so sagen. An die deutsche Filmszene gerichtet. Die sind ja nicht mal böse bei uns. Die sind dann immer irgendwie, wir sind schuld in unseren Filmen noch oder so. Ja, am Schluss ist dann immer das Feindbild dann doch lieber der eigene Westen. Also darüber humoristisch sich zu trauen, auf dieses Glatteis zu gehen und sogar über Islamisten Witze zu machen, war unfassbar mutig und hat mir auch Mails und Nachrichten eingebracht, die mir Angst gemacht haben. Aus der Islamisten-Szene, aus der linken Szene, auch aus der rechten Szene. Also ich war von
Anfang an... 2014, oder?
2015? 2015. Also ich war unter Feuer plötzlich von links außen, weil kann man Witze, darf man Witze über dieses Thema machen? Darf man Witze über eine Familie machen, die einen Flüchtling aufnimmt? Darf man Witze über Gutmenschen machen? Gab von links außen extremen Hass und von rechts außen auch. Oh, der macht ja einen Film, wo ein Flüchtling positiv dargestellt wird. Wann
kam
der
raus? Weißt du das noch? In welchem Monat?
Der kam im Oktober raus und kam, glaube ich, 2016 raus.
Also ein Jahr nach Paris und den ganzen
Anschlägen. Auch das ist noch passiert. Mhm. Genau, die Anschläge von Paris sind plötzlich passiert. Die Anschläge in noch nicht Breitscheidplatz, noch nicht. Aber es sind... auch Messergeschichten passiert in Deutschland, wo man schon gemerkt hat, okay, nicht alle Leute, die da zu uns kommen, sind so süß und putzig wie vielleicht der Geflüchtete, der jetzt bei mir auftritt, der ein sehr charmanter Flüchtling war, eine sehr positive Story. Also es war ein sehr widersprüchliches Bild. Und das ist ja immer das mit der Realität. Ne? Die Realität ist viel widersprüchlicher, als es links außen oder rechts außen wahrhaben wollen. Das ist ja immer das. Also das Leben liegt in der Differenzierung und in den Grauzonen. Man kann kritisch sein Geflüchteten gegenüber und dem Asylverfahren heutzutage und auch kritisch dem Islam gegenüber, ohne rechts zu sein. Ganz einfach. Also man kann als Linker sehr Islam, man muss sogar als Linker sehr islamkritisch sein, glaube ich, wenn man auch Katholizismus kritisch ist. Wie kann man dann einer Religion, die viel patriarchaler ist, die viel konservativer ist, die keine Aufklärung erlebt hat, nicht kritisch gegenüber sein. Deshalb, weil die eine dunklere Hautfarbe haben, viele von denen. Also so billig ist die Denke halt dann, kann man mit der Realität halt nicht beikommen. Und ich finde, Willkommen bei den Hartmanns war ein differenzierter Film. Und er hat sich getraut, Humor zu benutzen auf Kosten von vielen. Da wurde in jede Richtung ausgeteilt. Und hatte auch was Befreiendes. Und ich glaube, die Mitte der Gesellschaft hat das wahnsinnig honoriert und hat das wahnsinnig befreiend gefunden. Nicht so, dass man eben auch über sich selbst lachen konnte. Und natürlich hat der Film eine positive Geflüchtetengeschichte erzählt. Wie willst du denn auch eine Komödie machen über einen Geflüchteten? Und die soll dann negativ ausgehen? Soll er sich als Islamist entpuppen oder was? Also natürlich war das eine schöne, eine emotionale, eine rührende Geschichte. Aber der Film hat nicht verschwiegen, dass es auch Probleme gibt. Und dass es diese naive Willkommenseuphorie auch nicht ewig so andauern kann. Und das hat den Film, glaube ich, zum erfolgreichsten Film des Jahres gemacht einfach. Ne? Das war dann eine Explosion an den Kinokassen, wie ich sie nie wieder erlebt habe. Also für meine Verhältnisse 4 Millionen Zuschauer, am ersten Wochenende 500.000 Leute. Und davor haben mir die Leute aus der Branche noch gesagt, oh du Armer, der Film wird so floppen.
Die Propheten.
Der Film hat nicht die Propheten, ja, und auch die Zahlen haben nicht unbedingt dafür gesprochen, dass der Film, also man kann es ja so ein bisschen messen an Zahlen.
Die Probescreenings und
ja,
so weiter.
Ja, das Testscreening ging durch die Decke. Das Testscreening, wir hatten, ich glaube, das beste Testscreening ever in Warner, vielleicht, also bei Warner Brothers, eins der besten ever. Also wir wussten, wenn die Leute reingehen, sind die Ergebnisse. Ich habe nie wieder so ein gutes Testscreening gehabt und ich hatte sehr gute Testscreenings, auch jetzt beim alten weißen Mann, auch über 90%. Gut oder sehr gut, das ist super. Aber bei den Hartmanns hatten wir, glaube ich, 96% oder 97%. Und zwar die Leute, egal, ganz unterschiedlich. Unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedlich politisch, unterschiedlich Männer und Frauen. Also da wussten wir, gesellschaftlich hat es eigentlich eine verbindende Wirkung, der Film. Aber eben nicht bei den Radikalen, links und rechts. Die haben keinen Humor, weder über sich noch über die Welt. Und da kann dann so ein Film, das funktioniert nicht für die. Die sehen, können das nicht. Und der Film ist dann auch noch in den Shitstorm geraten vor Release, weil ich den schwarzen Schauspieler damals auf dem Plakat, er war abgebildet, der Eric war abgebildet, aber er war nicht genannt als Name. Und das war natürlich extrem unglücklich, weil in einem Film, der einen Geflüchteten in einer Familie zeigt, und es wurden aber fast nur die deutschen Schauspieler genannt.
Das war doof.
Es war saudoof. Es war allerdings natürlich auch nicht, ich habe ja nicht das Plakat gemacht. Also man muss auch sagen, das Plakat wurde gemacht von einem Verleih. Und wir haben es vielleicht mal zu sehen bekommen und haben gesagt, das Foto nehmen wir oder das Foto so. Aber die letztendliche Verantwortung für das Plakat hat der Verleih. Und es wurde durchgewunken. Und mir, ich hätte es stoppen müssen. Ich habe es dann auch gestoppt, soweit es ging. Aber es war schon raus. Ich habe mich dann dafür entschuldigt öffentlich, war der Einzige, der sich dafür entschuldigt hat. Der US-Verleih hat sich dann dafür, weil die natürlich, das sind ein börsennotiertes Unternehmen, die müssen sich auch nicht zu allem Shitstorms verhalten. Es ist dann auch eine wahnsinnige Legal-Nummer, wo die aufpassen müssen. Ist auch richtig so. Aber es war natürlich maximal unglücklich und die Leute haben den Film eigentlich schon abgelehnt. Also viele in der Kulturszene haben den Film schon abgelehnt, weil ich habe den schwarzen Schauspieler, der wurde nicht auf dem Plakat genannt. Und dass der Film dann so ein Erfolg wurde und so, aber eben auch im Feuilleton, dann doch noch so ein Erfolg wurde und die Leute gesagt haben, hey, okay, der Film ist, das Plakat war unglücklich, aber der Film ist einfach geil. Der Film ist klug und befreiend und komisch und witzig und hat emotional auf der richtigen, der connected. Das war eine unglaubliche Erleichterung. Also wir hatten auch bis zu dem Donnerstag, wo der Film gestartet ist, war das ein Ritt auf der Rasierklinge. Für uns alle.
Im dritten und letzten Teil von Lebenslauf unzensiert mit Simon Verhoeven zeigt uns Simon seine woke Seite, erzählt uns von Milli Vanilli und davon, dass eine Doku über den FC Bayern ganz schöne Herausforderungen mit sich bringt. Ihr merkt also, dranbleiben lohnt sich. Das war Lebenslauf unzensiert.
Host Peter Scheels. Leitung, Produktion und Redaktion Anna-Maria Brandt. Aufzeichnung, Video und Audio Alexander Mayer. Grafik und Animation Laura Heck, Sarah Voggenreiter und Verena Obermeier. Postproduktion Fabian Prager.
Eine Produktion von Aldente Entertainment.